Als Sendungsmachenden passiert es einem ja nicht oft, dass man selber interviewt wird, aber mir passiert es jetzt. Hallo Michel.
Tag Jan. Ja, wenn man langjähriger Türkei-Korrespondent gewesen ist und seine Erfahrung auf diesem Gebiet hat, sollte man ihn vielleicht doch auch einmal ab und zu befragen zu Ereignissen, die uns jetzt, was dem Militärputsch anging, doch ziemlich überrascht haben. Also diesen dilettantischen Versuch des Militärs oder Teile des Militärs in der Türkei von Freitagnacht bis Samstagmorgen die Macht zu ergreifen. Das kam in gewisser Weise überraschend, weil doch Säuberungsaktionen im Militär schon die ganze Zeit stattgehabt haben. Ich erinnere mich, dicke Prozesse gegen führende Militärs etc. Und von daher ist schon die Frage, wo kommt denn dieser Widerstand im Militär her, beziehungsweise diese Putschgelüste?
Gut, dass du diese Prozesse ansprichst. Das ist wirklich so, dass es vor allen Dingen das Ergenekon-Verfahren, das eher, also zum Teil auch Offiziere, vor allen Dingen pensionierte Offiziere, aber auch vor allen Dingen angeblich Militärunterstützer betraf. Und das Zweite, dass der sogenannte Putschplan Vorschlaghammer, der direkt vor allen Dingen die erste Armee betraf, aber uferlos weitere Offiziere. Das sind natürlich sehr viele Leute gesäubert worden. Zum Teil waren sie allerdings ohnehin entweder bereits pensioniert oder an der Pensionsgrenze. Das hat aber noch nicht diesen tiefen Einschnitt beim Militär gebracht. Es hat aber sicher psychologisch das Militär sehr verunsichert und wohl auch die Fähigkeit zu putschen. Also dieses Geschichte, wir sind sankrosankt. Nie ist einem Putschisten in der Türkei wirklich was passiert, dass es dieses Gefühl aufgehoben hat. Geändert, erst danach gelang es Erdogan auch die Armeespitze gleichzuschalten und eben Offiziere in die höchsten Positionen zu hieven, von denen er dachte, sie putschen nicht gegen ihn. Einer ist der Akın Öztürk, jetzt pensionierter Luftwaffenchef, der angeblich der Initiator des Putsches sein soll. Da hat es schon Umstellungen gegeben, aber nicht im gesamten Offizierskorps.
Jetzt ist ja so, man kann ja eigentlich sagen, seit einem Jahr zumindest, wenn man jetzt die Aktionen in der Osttürkei gerade gegen Kurden angeguckt hat, wenn man die Aktionen gegen die Medien angeguckt hat, wenn man dann auf der Basis dessen der Neuwahlen, also die Erzielung der 52%, die verlorene absolute Mehrheit war ja in den vorherigen Wahlen im Juni gewesen, Neuwahlen im November gewesen. Es ist ja schon, was die AKP-Regierung anging, ein schleichender Putschprozess der zivilen Institutionen im Gang gewesen. Jetzt, nach diesem relativ dilettantisch ausgeführten, in Anführungszeichen, Putsch dieser Teile des Militärs, wo man nicht weiß, wo sie jetzt genau herkommen und bis heute auch unbekannt ist, werden aber Listen abgearbeitet. Das heißt, sowohl Listen im Militär, Listen in der Polizei, Listen im Justizapparat, also ganze Listen von Auszuscheidenden und zu Verhaftenden werden jetzt praktisch durchorganisiert. Das heißt, die AKP-Regierung war in dieser Hinsicht offenkundig vorbereitet.
Präpariert, ja. Also seit dem Krach mit den Gülen-Leuten vor allen Dingen.
2013,
genau. Also es gab schon vor Spannungen zwischen den Gruppen, aber als da diese Gülden-Bewegung da versucht hat, Korruptionsskandale aufzudecken, da war es dann ganz aus mit den beiden. Da hat es sicher Vorbereitungen gegeben, ob die jetzt speziell auf einen dann eventuell von Erdogan selbst initiierten Putsch hin vorbereitet wurden oder eben die langfristige Arbeit waren, dass man sich die Leute rausgesucht hat, wo es jetzt die günstige Gelegenheit ist, sie rauszukicken. Das wissen wir natürlich nicht. Aber was du mit dem Putschen sagst, also ein türkischer Kommentator hat geschrieben, also welcher Putsch bitte? Es gibt einen langfristigen, dass Erdogan als Staatspräsident sich einfach nicht an die Verfassung hält.
Richtig, sondern praktisch eine Präsidialdiktatur ausübt schon.
Auch Partei, zum Beispiel in die Partei eingreift, was ihm verboten ist und so weiter. Dann gab es einen tatsächlichen Putschversuch. Und nun gibt es den dritten Putsch, die Ausnutzung von diesem Putschversuch. Also vor allem die Gleichschaltung der Justiz, die vorher aber auch schon im Gang war. Das ist nichts Neues, aber nicht in dem Ausmaße. da passte der Putschversuch wirklich rein. Also wenn es ein Drehbuch gegeben haben sollte, ich bin nicht so überzeugt davon. Es tut jedenfalls die gleiche Wirkung. Und was vor allen Dingen auch schlimm ist, dadurch, dass diese ganze Justiz und Polizei und sowas ausgeschaltet wird, diese Banden, die jetzt da auftreten auf den Straßen, die angeblichen Demokratieverteidiger, zum Teil sind es wohl auch Angestellte der Stadtverwaltung von Istanbul oder andere Gruppen, die halt der AKP nahestehen oder sich jetzt plötzlich nahe fühlen, die dann zum Beispiel auch Aleviten angreifen oder syrische Flüchtlinge, sind Läden von syrischen Flüchtlingen verwüstet worden, wo es eigentlich um eine Konkurrenzsache geht. Die werden nicht verdächtigt, den Putsch unterstützt zu haben, aber man nimmt es halt gleich mal mit. Also dass die jetzt einfach so arbeiten können. Aber ich wollte noch was dazu sagen, dass insofern, als der Putsch der Gülen-Bewegung zugeschrieben worden ist, ist das natürlich genau der Schlüssel, um grenzenlos Leute zu verfolgen. Denn es ist nicht klar, wer ist Gülen und wer ist nicht. Das heißt, man kommt davon weg, was haben die Leute in der Putschnacht gemacht. Da hat nämlich die Armee...
Oder in Vorbereitung.
Ja, was diese tatsächlichen Putschvorgang betrifft, haben Armee und Gesellschaft ja eigentlich die Reifeprüfung bestanden. Ein Großteil der Anstrengungen der Putschisten richtete sich darauf, und vielleicht waren sie auch deswegen so etwas stümperhaft in anderen Dingen, die Armee unter Kontrolle zu kriegen. Und sie haben es nicht ganz geschafft. Und das Zweite ist, sie bekamen von wirklich niemanden außerhalb Unterstützung. Gut, sie haben es auch etwas nicht sehr darum gekämpft, aber es hätte ja sein können, dass sich jetzt Erdogan-Feinde auf die Straße begeben und gegen Erdogan demonstrieren. Das hat überhaupt nicht stattgefunden. Es hat niemand diesen Putsch unterstützt. Und jetzt wird trotzdem weit über den Rahmen der Putschisten hinaus werden Leute verfolgt. Und das geht halt über dieses Konstrukt mit den Gülenbewegungen. Und das ist genau das, was in diesen Ergenekon-Prozessen und dem Vorschlaghammer-Prozess auch schon der Fall war. So eine obskure Geheimorganisation wird oben, dann werden alle rein, Linke wie Rechte, für Gülen und gegen Gülen Seiende, werden da alle reingestopft. In den Medien findet eine Vorverurteilung statt. Es gibt keine richtige juristische Kontrolle. Damals war wirklich die Gülen-Bewegung sehr aktiv, diese juristische Kontrolle nicht auszuüben, indem sie speziell an den Gerichten, die als Ersatz für die Staatssicherheitsgerichte eingeführt sind, diese Spezialgerichte, die Richter halt dort hatten. Und die Prozesse entsprechend ablief mit falschen Zeugen, mit völlig unlogischen Verdächtigungen, mit Bespitzelung und auch Bestrafung von Anwälten, in all dies geschieht. Und genau das, vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer, haben jetzt die Leute zu erwarten, die wieder wegen diesem Putsch irgendwie, wenn du in dem Sack drin bist, bist du drin.
Mhm. Du kennst dich ja in Istanbul aus, wenn wir mal gucken. Also in der Nacht hatte dann, also angeblich gibt es jetzt die wildesten Gerüchte, Verschwörungstheorie, lassen wir mal beiseite jetzt. Mhm. Trotzdem soll es Informationen geben, dass Erdogan 5 Stunden vor Beginn des Putsches vom Chef, der dann auch jetzt kommissarischer Militärchef ist, der ersten Armee informiert worden sein soll, das, was jetzt kommt oder dass es jetzt der Putsch ansteht. Dann gab es die Erklärung und der Aufruf von Erdogan an seine Unterstützer geht auf die Straßen. Am Flughafen hat wohl die erste Armee dann hauptsächlich abgesperrt und dann auch die Unterstützung zugelassen. Die Frage, wenn man sich die Bilder so anguckte, sie waren gar nicht so massenhaft. Und wenn man so die Busse so anguckte, dachte man, das waren wohl alles hauptsächlich Festbeschäftigte der AKP in den Kommunalverwaltungen, die als Masse der Demonstranten
auf die Straße gerufen wurden.
Ja. Also wer auf die Straße gerufen wurde.
Ja, beide Seiten waren nicht besonders zahlenmäßig massiv vertreten. Also die Putschisten selber, ich sag mal nicht Putschistinnen, weil ich weiß nicht, dass überhaupt eine Frau teilgenommen hat,
ja.
Das waren 30 Leute am Taksimplatz. Dann haben sie dort daneben das TRT, das Gebäude vom staatlichen Rundfunk, besetzt. Die beiden Brücken. Dann ist Erdogan über Handy, hat er sich bei CNN Türk gemeldet. Dann ist dann ein kleiner Trupp von Soldaten dahin, hat versucht, CNN Türk zu besetzen, aber es war nicht genügend, so dass sie dort von der Polizei dann später festgenommen wurden. Sie hatten wohl nur sehr wenig Personal. Wahrscheinlich hatten sie das meiste Personal irgendwo im Osten und in Ankara. Sie hatten vor allen Dingen aber dort beschäftigt, die eigenen Leute in Schach zu halten. Mhm. Und was sie halt hatten, ein paar Panzer, ein paar Flugzeuge, ein paar Hubschrauber. Also schon Mittel, mit denen man Angst und Schrecken verbreiten kann. Aber die Armee ist dem einfach nicht gefolgt.
Ja. Jetzt nochmal, lass uns mal ein bisschen auf die Zukunft denken. Die Türkei ist ja ein Vielvölkerstaat. Du hast jetzt schon ganz am Anfang genannt, es hat Übergriffe gegeben von diesem Erdogan-Mob auf Aleviten in einer Stadt,
mehreren Städten.
In mehreren Städten sogar. Es hat weitere Übergriffe gegeben, du hast das eingeordnet in die Frage der Konkurrenz zu syrischen Flüchtlingen. Mhm. Ist durch diesen Prozess und auch diese Sonderpässe für Staatsbeschäftigte, rechnet eigentlich die AKP selbst mit dem Auszug und mit der Fluchtbewegung aus der Türkei?
Das weiß ich nicht. Das ist halt auch die Frage, wie man die hier, ob Europa die aufnehmen würde. Europa hat sich ja brav Erdogans Maßnahmen kritisiert. Ja, wird ziemlich folgenlos bleiben. Wenn er die Todesstrafe wirklich einführt, wie das jetzt mit gedroht wird, und das ist ein sehr wichtiges Moment, dann kann Europa eigentlich gar nicht mehr anders, als die Türkei nicht reinlassen, weil das war eine der
Die EU, sagen wir es mal
die
so.
EU, also, ja, also die EU.
EU-Europa.
Die EU macht das zur Vorbedingung, die Abschaffung der Todesstrafe, dann ist es ganz automatisch da. Aber ich weiß nicht, wie weit der noch auf EU-Mitgliedschaft
setzt. Nee, sicherlich nicht.
Und das alles, was bei der Todesstrafe aber noch einen Moment übersehen wird, es könnte auch sein, dass dann die Todesstrafe von Abdullah Öcalan wieder auf die Tagesordnung kommt. Und das ist politisch sehr brisant.
Also du bist jetzt skeptisch dazu. Also ich meine, ich habe es ja versucht anzudeuten, du hast genau mal gesagt, die Putschisten waren relativ wenige, die Erdogan-Anhänger waren hauptsächlich wahrscheinlich in den Kommunalverwaltungen, wo die AKP die Macht ausgeübt, und den Institutionen, wo die AKP die Macht schon
ausgeübt. Plus ein paar radikale Gruppen.
Plus ein paar wenige Zivilgesellschaft radikale Gruppen, wenn man das als Zivilgesellschaft betrachten darf. Aber die Masse der Gesellschaft stand abseits, war gegen den Putsch und war zweifelte schon, was wird da jetzt Folgende draus. Mhm. Aber die Frage ist ja, für das Militär kann man so ungefähr sagen, man kann ja auch die These aufstellen, dass da im Osten hauptsächlich die Putschisten gewesen sind, vielleicht schon kriegsmüde, in den verbraucht in den Kurdenkrieg, also Antikurdenkriegen. Solche Fragen kann man ja schon aufstellen. Und wenn jetzt so andere Armeeeinheiten auch noch gekappt werden etc., die Frage ist natürlich, wo führt das die türkische Gesellschaft dann hin?
Ja, das ist die große Frage. Also die Armee war ja schon irgendwie ausgeschaltet. Aber es war immer noch so eine Geschichte, die Türkei kann vielleicht nicht in jede, zum Beispiel islamistische Richtung gehen oder Sultanat wieder einführen, weil die Armee könnte ja immer noch putschen irgendwie. Und das sieht jetzt gar nicht mehr so aus, als das ist. Das war natürlich irgendwie auch keine demokratische Kontrolle, aber irgendwie war so, es hat so ein bisschen die zwischen laizistischem und islamistische Gruppe in der Türkei so ein bisschen die Waage gehalten, dass doch nicht vielleicht zu weit gegangen wird, dass sie eher auf das Unterrichtssystem gesetzt haben, um sich eine neue Generation von Leuten, die dann eben anders denken, großzuziehen, so wie es Atatürk umgekehrt ja auch gemacht hat, dass es da jetzt zu radikaleren Schritten kommt. Und auch, es wird auch sehr viele Leute geben, die dann einfach versuchen, davon zu profitieren und eine neue Schicht von Gewinnern bringen. Mhm. Also die sogenannten, da gibt es ja die Sache mit den weißen Türken oder sowas, wenn man das hat, also diese Gewinner, die in den westlichen Gebieten pro-westlich sind, und halt die anderen, die Unterschicht sind, das stimmt so natürlich überhaupt nicht, aber ansatzweise schon, dass jetzt einfach eine neue Gruppe kommt, die gewinnt. Ich meine, man muss sich auch sehen, in den kurdischen Gebieten in Diyarbakir, die ganzen Grundstücke sind ja enteignet worden oder sowas. Wer wird jetzt dort Häuser bauen?
Das war ja so ein Angebot, das er ja schon so mal so lanciert hat, gesagt hat, machen wir einen kleinen Bevölkerungsaustausch. Syrische Flüchtlinge, ihr dürft Staatsangehörige werden. Wenn ihr dankbar seid, kriegt ihr auch Grundstücke in Großstädten dazu.
Das war ja so. Anhänger werden sich auch bedienen. Ja. Zypern ist das ja seinerzeit ähnlich gelaufen.
Gut, also Du sagst, es ist offen, in welche Richtung das geht. Ob die Gesellschaft sich weiter atomisiert oder individuelle Rückzüge oder auch große Aussichten auf Neuverteilung des Reichtums oder des Anteils an dem zu produzierenden Reichtum sich erobert.
Nee, die Türkei wird sich sicher verändern. Also als Krönung hat ja Erdogan jüngst jetzt wieder verkündet, er will den Gezi-Park überbauen. Jetzt kann er's. Er lässt nichts aus, er gibt nicht nach. Keine sehr schöne Entwicklung.